Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Ich habe heute eine bisschen herausfordernde Predigt für euch. Und zwar, der Titel verrät es noch nicht so ganz. Gott an erster Stelle klingt noch gut neutestamentlich, aber wir werden heute ganz tief in die Gesetzestexte von Mose eintauchen und mal schauen, was da Gott zu uns sprechen will. Ich habe übrigens meine ersten Versuche mit KI-generierten Predigtbildern gemacht, was mir gerade auffällt. So. Aber darüber könnt ihr euch dann nachher mit mir unterhalten. Ich möchte euch eine Geschichte gleich am Anfang von dem ersten Mose erzählen. Und die Geschichte kennen viele von uns aus Kinderstunden und Ähnlichem. Eines Tages brachte Kain dem Herrn vom Ertrag seines Feldes eine Opfergabe dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar. Die erstgeborenen Tiere, seine Herde und ihr Fett. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und auf sein Opfer, doch Kain und sein Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Was ist der Kontext dazu? Wir sind in der zweiten Generation nach Adam und Eva und Kain ist derjenige, der so Feldarbeit betrieben hat, der Feldfrüchte angebaut hat, während Abel eine Herde mit wahrscheinlich Schafe oder Ziegen, wir wissen es nicht genau, gezüchtet hat. Und beide bringen ein Opfer. Das eine Opfer sieht Gott wohlwollend an, das andere nicht. Und was dazu führt, ich weiß nicht, es ist ja mittlerweile so, dieser Brudermord, Kain und Abel, ist ja so ein geflügeltes Wort im Deutschen geworden, was dazu führt, dass der eine den anderen umbringt. Der erste Mord, der in der Bibel beschrieben wurde. Und ich habe mich oft früher gefragt, was verpasse ich in dieser Stelle? Warum sagt Gott zum einen, das gefällt mir nicht? Und diesen Kontext, der mir damals oft gefehlt hat in dieser Geschichte, den wollen wir uns heute angucken. Die Antwort gibt uns nämlich einen Blick in diese Gesetzestexte von Mose, wo Gott darüber schreibt, was sollt ihr mir opfern und wie sollt ihr es mir opfern? 2. Mose 23, ab Vers 19. Von den ersten Früchten eurer Felder sollt ihr das Beste nehmen und zur Wohnung des Herrn eures Gottes bringen. Im Hebräischen, dieses Beste kann man auch gleichsetzen mit dem Ersten. Also das Erste, was ihr von den Früchten eures Felder nehmt, das sollt ihr nehmen, das sollt ihr Gott opfern. Und Bisschen wieder zurück, 2. Mose 13, Vers 2 und nachher Vers 13. Weihe mir alle Erstgeborenen, alle ältesten Söhne, alle erstgeborenen männlichen Tiere der Israeliten gehören mir. Alle erstgeborenen Söhne, das ist jetzt Vers 13, müsst ihr in jedem Fall durch ein anderes Opfer auslösen. In den Mosetexten heißt es die sogenannte Erstlingsgabe. Gott sagt immer wieder in diesen Gesetzestexten, das Erste, was du hast, das gehört mir. Und wenn wir nachher uns wieder zurückgehen auf diese Kain und Abel Geschichte, was passiert ist, ist, dass der eine hat was abgezweigt von seiner Ernte und hat gesagt, das gehört Gott, während der Erste das erstgeborene Schaf aus seiner Herde zum Beispiel genommen hat und Gott geopfert hat. Das eine war so ein Erstlingsopfer, das andere war, der hat einfach das, was noch da war, davon hat er einen Teil Gott geopfert. Und wir können jetzt ganz schnell sagen, also oft geht's mir so, dass wenn ich so Gesetzestexte lese, dass ich mir drüber Gedanken mache, gelten die überhaupt noch für mich? Ich bin doch jetzt im Neuen Testament unter Gnade und Jesus aufgewachsen. Haben mir diese alttestamentlichen Texte überhaupt noch was zu sagen? Und wir sind ganz schnell dabei, so eine Gnadenkeule über alle Gesetzestexte zu schwingen und zu sagen, die zählen doch gar nicht mehr für mich. Ich muss doch jetzt nicht noch ein Erstlingsopfer im Tempel bringen. Erstens gibt's den Tempel nicht mehr, zweitens müssen wir nicht mehr opfern, weil es dieses perfekte Opfer von Jesus am Kreuz gab. Und trotzdem können wir uns, glaube ich, diese Texte mal genauer angucken, um zu schauen, gibt's vielleicht dahinter ein Prinzip, ein Wesenszug Gottes, was Gott wichtig ist, was Gott uns auch sagen will, was vielleicht auch ein Punkt sein könnte, wo unser Leben gesegneter ist, wenn wir das wissen und wenn wir uns danach auch halten oder so mit Gott auch umgehen. Ich möchte euch eine zweite Geschichte erzählen, wo dieses Erstlingsopfer ganz arg zum Zuge kommt. Und zwar war das, als Josua das Volk in das verheißene Land geführt hat. Israel war jahrhundertelang in Ägypten gefangen gehalten, wurde als Sklaven gehalten und wurde dann aus Ägypten befreit. Sie sind 40 Jahre durch die Wüste geirrt und dann kommen sie endlich in das verheißene Land. Und Gott macht jetzt eine ganz klare Ansage. In Josua 6 sagt er zu ihnen, als sie an die erste Stadt kommen, die Jericho heißt, die gesamte Stadt und alles, was in ihr lebt, steht unter dem Bann des Herrn und muss vernichtet werden. Ihr aber haltet euch fern von allem, was zur Vernichtung bestimmt ist. Hütet euch davor, irgendwas für euch zu nehmen, denn sonst verfällt das ganze Lager Israels durch euch dem Bann und ihr stürzt euch ins Verderben. Alles Silber und Gold sowie die Gegenstände aus Bronze und Eisen sind dem Herrn geweiht. Sie müssen zu den Schätzen ins heilige Zelt gebracht werden. Und es kommt, wie es kommen muss. Die Israeliten halten sich nicht dran. Es gibt eine Person im israelischen Volk, der Achan, dem gefällt doch so ein bisschen, was es da an Beute gab in Jericho. Ich weiß nicht, ob ihr die Jericho-Geschichte kennt. 6-mal aus rumlaufen, beim 7. Mal Posaunenblasen, die Mauern stürzen ein. Gott greift wunderbar ein, diese ganze Stadt gehört Israel. Aber einer, der Achan, der sagt nachher in Josua 7, Vers 21, unter der Beute entdeckte ich einen schönen babylonischen Mantel, 200 Silberstücke und einen Goldbarren von gut einem Pfund. Ich konnte nicht widerstehen und nahm die Sachen mit. Ich habe alles in meinem Zelt vergraben, das Silber liegt zu unterst. Dieser Achan konnte sich nicht zurückhalten und hat sich doch bedient an Sachen, wo Gott gesagt hat, das gehört mir. Was kommt ist, die gehen nach Jericho, nachdem sie eine riesen befestigte Stadt mit Stadtmauern eingenommen haben, greift Israel ein kleines Dorf nebendran an. Ai heißt dieses Dorf. Und 36 Israeliten werden ermordet, weil die Männer von Ai plötzlich so viel Kraft haben, dass Israel sich nicht wehren konnte. Die Männer von Israel sterben an so einem kleinen Dörfchen. Und der Josua geht auf die Knie und fragt Gott, Gott, was haben wir getan? Was ist passiert? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Und Gott sagt, ja, es gibt jemand aus eurem Volk, der sich bedient hat an der Beute aus Jericho. Und sie machen ein spannendes Verfahren, sie machen einen Loswurf. Sie werfen das Los über diesen 12 Stämmen Israel, es trifft genau einen Stamm. Dann tun sie auf diese größeren Familien innerhalb des Stamms nochmal das Los werfen, es trifft wieder eine Familie. In der Familie werfen sie nochmals los und dieser Achan wird entdeckt durch Loswurf. Jericho war diese erste Stadt im verheißenen Land und Gott hat gesagt, diese erste Stadt gehört komplett mir. Ihr macht keine Beute, alles Silber und Gold bringt ihr zum Haus des Herrn. Ihr werdet nichts davon einstecken. Und er reagiert richtig eifersüchtig, als es doch passiert ist. Was passiert? Josua sagt in Josua 7, 25, Achan, du hast uns ins Unglück gestürzt, darum stürzt der Herr heute dich ins Unglück. Ganz Israel steinigte Achan und seine Angehörigen und anschließend verbrannte man ihre Leichname sowie ihren gesamten Besitz. Das ist heute Evangelium, ha? Bisschen blutrünstig. Aber was ist das Prinzip dahinter? Bei allen anderen Städten nachher durften die Israeliten sich bedienen. Bei allen anderen Städten gab es Sachen, wo die Israeliten sagen durften, das dürft ihr mitnehmen, da dürft ihr den Raub für euch behalten. Bloß bei der ersten Stadt hat Gott gesagt, nee, die gehört mir. Bei der ersten Stadt hat er gesagt, das ist meins und da bedient ihr euch nicht. Was hat's damit auf sich? Was hat's damit auf sich, dass Gott sagt, das Erste gehört mir? Warum ist das so? Und ich möchte mit euch heute ein bisschen rausarbeiten, was steckt da für ein Prinzip Gottes dahinter? Was ist das auch für ein Prinzip in der Beziehung zu uns? Übrigens, es gibt eine Parallele auch zum Neuen Testament. Ganz am Anfang der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 5, gibt es eine Geschichte, da kommen zwei Leute und behaupten bei den Aposteln, sie haben ihren ganzen Acker verkauft. Und gehen zu den Aposteln und die Apostel wittern schon und spüren auch vom Heiligen Geist, das stimmt was nicht, und fragen den Hananias, sagen, Hananias, Warum machst du das? Warum behauptest du, du hättest den ganzen Erlös des Ackers der Gemeinde geschenkt? Du weißt doch, dass es nicht stimmt. Du hast einen Teil des Erlöses für dich abgezweigt. Und du tust so, als hättest du den ganzen Acker der Gemeinde gespendet. Und der Ananias behauptet nochmal, nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe alles der Gemeinde gespendet. Und er fällt tot um vor ihnen. Sapphira, seine Frau, kommt eine Stunde später vor die Apostel und behauptet nochmal das Gleiche. Nee, ich habe alles gespendet. Auch hier wieder. Das ist die erste Spende an die Gemeinde, die uns hier erwähnt wird in der Apostelgeschichte. Und Gott scheint hier ganz eifersüchtig zu reagieren. Ein Wesenszug, den wir so von Gott vielleicht gar nicht kennen. Aber für alle, die jetzt übrigens diese Geschichte mit Neuen und Alten Testament gezogen haben, die Geschichte war im Neuen Testament, gell? Gott beansprucht das Erste für sich. Und mein Gefühl ist, dass wir daraus was lernen können für uns. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier tot umfällt, weil er nicht den vollen Anteil seines ersten Gehalts hier in die Gemeinde gibt oder so. Aber ich glaube, dass wir ein Prinzip über Gott daraus lernen können, was es bedeutet, Gott an die erste Stelle unseres Lebens zu setzen. Letzte Woche hatten wir Basics-Feier. Und es war spannend zu sehen, ich habe draußen mit Victor am Grill gestanden, wir haben die Fleisch und Wurst gegrillt. Die ersten drei Fleischstücke, da standen schon Leute da und sagten, ich will das Erste, das fertig wird. Ich sagte, okay, gerne. Am Ende war es so, dass wir ein riesen Kuchenbuffet hatten und wie immer, die Hälfte vom Kuchenbuffet war nach der Feier übrig. Und wir mussten am Ende noch mehr oder weniger die Leute zwingen, dass sie noch ein bisschen was mitnehmen von dem Kuchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was ist das Erste und das Beste, das du gibst? Oder wo sind die Sachen, wo du das Gefühl hast, da ist am Ende noch ein Rest übrig? Den kann ich doch noch Leuten mitgeben. Ich weiß nicht, wie du handhabst mit deinem Geld, mit deinen Finanzen, mit deiner Zeit. Wenn am Ende des Monats noch Geld auf dem Konto ist, dann fällt es relativ leicht zu sagen, ach komm, ich spende noch was an einen Missionar. Aber wie ist das am Anfang des Monats, wenn du weißt, da kommen noch Rechnungen? Du musst noch einen ganzen Monat Essen zahlen. Da kommt vielleicht noch das Schulanheim deiner Kinder. Bist du auch dann bereit, am ersten des Monats schon was zu geben? Bist du eher der Typ, der sagt, hey, das Erste und das Beste, das gebe ich Gott. Oder ich gebe am Ende, wenn vom Kuchenbuffet noch was übrig ist, da packe ich noch ein bisschen Kuchen ein und gebe es noch weg. Ich glaube, dass da der Moment anfängt, wo unser Glauben herausgefordert wird. Ich glaube, dass diese Erstlingsgabe was ist, was total unseren Glauben, unser Vertrauen zu Gott fordert. Weil wir geben, wenn wir noch nichts haben. Wir geben, stell dich mal eine Tierherde vor, das erste Tier wird geboren in dieser Herde. Du hast keine Ahnung, ob all die anderen Tiere danach auch gesund geboren werden, aber das erste Tier opferst du Gott. Du kriegst am ersten des Monats dein Gehalt aufs Konto und du gibst erstmal deinen Zehnten davon, ohne zu wissen, wie sieht mein Geld die nächsten Wochen aus? Reicht's noch 31 Tage? Das sind Glaubenswerke und das sind Glaubensprinzipien, wo Gott uns herausfordert, gib mir das Erste, gib mir das Beste aus deinem Leben. Und das muss ich nicht auf Geld und auf Zeit beschränken. Da gibt's ganz viele andere Themen. So ein typisches Beispiel hier bei uns in der Gemeinde sind die Sofas. Weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir haben so eine Zeit gehabt, wo jeder dachte, wenn das Sofa für mein Wohnzimmer nimmer gut genug ist, wenn es durchgesessen ist, wenn es Flecken hat, wenn es alt wurde, für die Gemeinde ist es doch noch gut genug. Also ich weiß nicht, was wir in den letzten Jahren an Sofas auf die Mülldeponie gefahren haben, aber wir könnten mal einen Markus fragen, es waren schon ein paar. Also wir sind ein paar Hängerladungen Sofas weggefahren. Und das ist auch so eine Sache von, hey, was ist für Gott gut genug? Was gebe ich? Was bin ich bereit zu spenden? Gebe ich das alte, 20 Jahre alte Sofa oder bin ich dabei, das Beste für Gott zu geben? Und das sind bloß so kleine Zeichen und Bilder. Ich möchte euch ein Beispiel geben am Thema Zeit. In der jüdischen Woche begann die Woche mit dem Sabbat. Und zwar ganz bewusst. Die Woche begann damit, dass man erstmal 24 Stunden nichts gemacht hat. Und wirklich nichts. Strenge Juden sind keine 1000 Schritte gelaufen. Die haben keinen Lichtschalter bedient. Wer schon mal in Israel war während dem Sabbat, der weiß, dass Aufzüge teilweise nicht mal per Knopf zu bedienen sind, sondern durchfahren, weil sie sagen, das wäre noch zu viel Arbeit, einen Knopf zu drücken. Licht wird automatisch geregelt, damit ich keine Arbeit verrichten muss, in keinster Form. Wie gestaltest du deine Woche? Fängt deine Woche montags an? Und du musst erst mal 5 Tage auf der Arbeit schuften, damit du dir das Wochenende verdient hast. Samstags wird noch das Stückle und das Haus gemacht. Und am Sonntag kriegt Gott den Rest von dir. Ich weiß nicht, wie fit du sonntags noch bist. Aber überleg doch mal, ob du von deiner Zeiteinteilung deine Woche mit dem Sonntag anfangen willst. Zu sagen, hey Gott, ich vertraue dir, dass du in 6/7 meiner Zeit mir genauso viel Segen geben kannst, wenn ich dir den ersten Tag schenke. Ich habe für meine Familie und mit meiner Familie immer wieder besprochen, zu sagen, der Sonntag ist uns heilig. Am Sonntag wird nicht gelernt für die Schule, am Sonntag arbeiten wir nicht. Der Sonntag ist ein Tag, der Gott gehören soll. Jetzt arbeite ich als Pastor sonntags, das heißt, oft ist es bei mir dann der Montag. Aber für uns als Familie haben wir gesagt, der Sonntag ist für uns ein Tag, den wir blocken wollen. Auch wenn ich teilweise Arbeitszeit habe, aber für den Rest der Familie gilt, das ist ein freier Tag. Und so beginnen wir unsere Woche in dem Vertrauen, dass wenn wir einen Tag ruhen, dass Gott uns so viel segnen wird, dass wir in 6/7 der Zeit unsere Arbeit hinkriegen. Ich habe mit so vielen Leuten schon gesprochen, die sagen, aber Sonntag ist der einzige Tag, wo wir mal durchatmen können. Das ist der einzige Tag, wo wir als Familie mal brunchen können. Das ist der einzige Tag, wo wir das und das und das machen können. Sonst kriegen wir es die ganze Woche nicht hin. Ich bin der tiefen Überzeugung, wenn wir Gott diesen einen Tag schenken, dass er uns so weit segnet für die anderen 6 Tage, dass wir unsere Sachen erledigt bekommen. Und ich möchte euch herausfordern, auch da dieses Erstlingsgabe-Prinzip zu nehmen, zu sagen, ich opfer Gott den ersten Tag meiner Woche und ich fange sonntags meine Woche an und guck drauf und werde es mit Gott testen, wie weit tut er mich segnen für die nächsten 6 Tage, wenn ich ihm einen Tag schenke. Vielleicht bist du eher so ein Wochenendtyp, deine Woche beginnt Freitagabends. Endlich feiern, endlich Party, endlich los. Hey, probier doch mal, dass du deine Woche mit dem Sonntag anfängst. Und dass der Sonntag nicht bloß Wellness für dich und deine Seele ist, sondern dass der Sonntag wirklich ein Tag ist, den du Gott opferst und sagst, Gott, an dem Tag will ich das tun, was du mit mir vorhast. An dem Tag will ich das tun, was du in mir bewegen willst. Beispiel Geld. Ich habe da gerade schon drüber gesprochen. Gibst du den Rest oder gibst du das Erste und das Beste? Zahlst du erst deine Rechnungen, deinen Urlaub, deine Altersvorsorge und wenn am Ende was übrig bleibt, spendest du dann noch was vom Rest? Ich glaube, dass Gott es segnet, wenn du ihm vertraust und sagst, hey, ich gebe am Anfang des Monats. Ich spende am Anfang, wenn ich noch nicht weiß, wie der restliche Monat aussieht. Und ich will jetzt nicht irgendwas Komisches sagen zum Thema, sei ein schlechter Haushalter, gib alles weg und dann vertrau Gott, dass er dann das irgendwie machen wird. Du sollst gut haushalten mit deinem Geld. Aber trotzdem ist es ein Vertrauenswerk, wenn ich am Anfang Gott das gebe, was ihm gebührt. Wenn du das mit Gott klärst, wir haben als Familie von Anfang an unsere Ehe geklärt, dass wir 10% unseres Einkommens geben. Und das geben wir am 1. des Monats und nicht erst, wenn noch Geld übrig ist am Ende des Monats. Und auch wir haben Monate, wo es am Ende richtig knapp wird, wo es mehr Tage als Geld gibt am Ende des Monats. Aber dieser bewusste Schritt zu sagen, das Erste gehört Gott und dann segnet er die restlichen 90% meines Geldes. Das ist ein Prinzip, das ich immer wieder anwenden will, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Wir reden ganz oft drüber, dass Gott der erste Platz in unserem Leben haben soll. Wir reden Gott, dass Gott auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Ich weiß nicht, wie viel verschiedene Formen des gleichen Aussage du schon gehört hast. Aber wenn wir zusammen beten, wir sagen das ganz oft und wir reden darüber. Und ich glaube, jetzt gibt es so ein paar Punkte, wo das praktisch werden kann. Stimmt es auch für unser Leben? Stimmt es für unsere Zeit? Stimmt es für unser Geld? Stimmt es für unsere Einstellung, die wir auch gegenüber Gott haben, dass er es richtig machen wird? Wenn ich glaube, dass er der beste Versorger ist, dann kann ich auch die ersten 10% geben und nicht die letzten 5% meines Gehalts, wenn noch am Ende was übrig bleibt. Und da gibt's ein paar Prinzipien, die wir daraus lernen können, die bis heute gelten, die jetzt nicht auf irgendwelchen alttestamentlichen Texten sich hervorrufen lassen, sondern die einfach sagen, die gelten bis heute. Ein so ein Prinzip ist, wenn du am Anfang gibst, wenn du das Erste gibst, braucht's immer Glauben für den Rest. Wenn du am Anfang gibst, du weißt noch nicht, wenn du die ersten 10% gegeben hast, wenn du den ersten Tag frei machst, du weißt am Ende noch nicht, ob es bis Ende der Woche reicht mit deiner Arbeitszeit, ob du hinkommst mit den Aufgaben, die du hast in der Woche. Es ist immer ein Glaubensschritt, es ist immer ein Vertrauen, dass wenn wir Gott das Erste geben, vertrauen wir Gott, dass er den Rest segnet. Und dieses Vertrauen ist nichts, was wir im Voraus uns erarbeiten können. Das ist was, was wir vielleicht immer wieder erleben dürfen, aber es ist nichts, was wir von vornherein sagen können, das wird auf jeden Fall so passieren. Sondern es braucht immer diesen Vertrauens- und diesen Glaubensschritt, dass es so funktionieren kann und wird. Die Bibel macht uns dazu ziemlich viel Mut. Ich möchte euch Sprüche 3, Vers 9 und 10 vorlesen. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Malachi 3, ich lese euch hier ein Stück weiter noch aus Vers 8. Ihr habt dann hier ab, glaube ich, das bringt aber den 10. kommt dann erst ab Vers 10. Ist recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Doch ihr betrügt mich. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem 10. und der Abgabe. Ihr seid verflucht, weil ihr mich betrügt, ihr allesamt. Bringt aber die 10. in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass ich meinem Haus Speise sei, und prüft mich damit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch da nicht die Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Gott macht da eine klare Ansage. Er sagt, hey, ich will für euch den Fresser bedrohen, wenn ihr diesen Erstling gebt. Wenn ihr mir Vertrauen schenkt, indem ihr das Erste mir schenkt, werde ich den Fresser bedrohen, der euch die ganze Zeit dabei ist, euren Lohn, euer Einkommen, eure Sicherheit zu klauen. Ich werde ihn bedrohen und ich werde dafür sorgen, dass der Weinstock nicht unfruchtbar wird, dass die Frucht auf dem Feld nicht verdirbt. Oder wie es in dem Sprüchen hieß, dass eure Scheunen voll werden und eure Kelter von Wein überlaufen. Hier ist ein Versprechen Gottes an uns. Hier ist ein Versprechen, dass wenn wir ihn ehren mit diesem Vertrauen, dass wir ihm das Erste geben, dass er uns den Rest segnet. Dass er derjenige sein wird, der uns davon auch befreit, dass wir ständig dem hinterherlaufen müssen, dass unser Geld reicht. Dieser Fresser, dieser, der uns alles wegnehmen will, uns berauben will, er bedroht ihn selber und sagt, nee, ich werde mich dafür einsetzen. Wir haben vorher darüber gesprochen oder auch den Text gelesen aus 2. Mose 13, dass auch die erstgeborenen Söhne, dass die Gott gehören. Die erstgeborenen Söhne müssen in jedem Fall durch ein anderes Opfer auslösen. Das ist auch spannend, dass Gott dieses Gefühl hat zu sagen, hey, das Erste gehört mir. Sogar eure ersten Söhne gehören mir. Und ihr löst die wieder aus durch ein Opfer. Ihr löst die wieder zurück. Ihr kauft die euch wieder frei, indem ihr stattdessen ein Opfer gebt. Und diese Idee des Freilösens, da wollen wir jetzt einen Schritt gehen ins Neue Testament rein. Weil Gott diesen Gedanken wieder benutzt an einer anderen Stelle. Und wir lesen zusammen in Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also ganz am Anfang der Zeit, als wir noch Sünder waren, hat Gott uns seinen Sohn gegeben. Und er hat seinen Erstgeborenen geschenkt, um uns frei zu kaufen. Er hat selber diese Erstlingsgabe gegeben. Römer 8, 29. Wenn Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Gott schenkt uns Jesus als Bruder. Er ist unser Erstgeborener und Gott opfert diesen Erstgeborenen, damit wir freigekauft werden. Damit wir aus diesem Einfluss von Schuld und Sünde rauskommen, damit wir erkauft sind. Römer 11, 16, hier geht's ein bisschen um einen anderen Kontext. Hier geht's um diese Geschichte, dass Israel heilig und erwählt wird und wir jetzt plötzlich als Heiden dazugehören. Aber trotzdem benutzt der Römer auch da wieder dieses Erstlingsbild. Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und ist die Wurzel heilig, so sind auch die Zweige heilig. Hier wird drüber geredet, dass Gott sagt, ich habe das Volk Israel rausgerufen und das ist mein Erstling. Das ist das erste Volk, das ich gesegnet habe. Und dadurch, dass Israel heilig gemacht wurde, seid ihr mit heilig gemacht worden. Seid ihr in einer Erlösungslinie drin, die wir nehmen dürfen. Jesus kauft uns frei. Er ist für uns, wie das Neue Testament immer wieder benutzt, er ist für uns das Opferlamm. Das Lamm war genau dieser Preis, den ein gläubiger Jude während der Zeit des Tempels zahlen musste, als Auslösung für seinen erstgeborenen Sohn. Gott sagt, hey, der erstgeborene Sohn, das gehört mir, das ist mein Eigentum. Und um ihn frei zu kaufen, bring einen Lamm ohne irgendwelche Makel in den Tempel. Lass es opfern, dass dein erstgeborener Sohn freigekauft wird unter diesem Erstlingsgabengesetz. Jesus ist für uns dieses Lamm geworden. Jesus ist für dich und für mich dieses Lamm geworden. Er hat sein Erstes gegeben. Gott hat diese Erstlingsgabe für uns erkauft, hat ihn ans Kreuz nageln lassen, damit wir frei sind, damit wir heilig sind, dass, wie dieser Römertext sagt, dass wir auch zu dieser Erstlingsgabe dazugehören. Ich möchte dich heute herausfordern. Ich weiß, solche alttestamentlichen Texte mit viel Blut und Toten sind nie ganz so leicht zu verkraften. Und die passen manchmal nicht in unser Bild von Gott. Aber trotzdem ist es für mich eine Herausforderung, darüber nachzudenken, Gott an erste Stelle in mein Leben zu stellen. Gott zu sagen, du hast den ersten Platz und ich möchte dich mit Vertrauen ehren, dass du, wenn ich dir das Erste gebe, dass du den Rest segnen wirst in meinem Leben. Gott an erster Stelle bedeutet für mich, dass ich ihm das Erste und das Beste in meinem Leben gebe. Und was das für dich bedeutet, das kann Gott immer wieder neu in dein Leben hineinsprechen. Ich weiß nicht, wo du das Gefühl hast, wo du deine komplette Energie reinsteckst, wo du all das reinsteckst, was dir wichtig ist, was dich bewegt, was dich umtreibt. Aber vielleicht will Gott da seinen Finger drauflegen und sagen, guck mal, das ist das, was dir am wichtigsten ist. Leg mir das neu hin. Vielleicht ist es deine Familie, vielleicht sind es deine Kinder, vielleicht sind es Dinge, wo du Gott neu sagen darfst, Herr, ich leg's dir hin. Vielleicht sind es deine Sorgen, die so einen riesen Platz in deinem Leben bekommen. Und du darfst Gott sagen, Herr, ich leg mir dir meine Sorgen hin. Ich gebe dir das. Das soll nicht den ersten Platz in meinem Leben bekommen, sondern du sollst ihn bekommen. Ich möchte am Ende noch kurz was über alttestamentliche Gesetzlichkeit und neutestamentliche Gnade sagen. Ich habe immer wieder gehört, wenn ich über alttestamentliche Texte gepredigt habe, dass mir Leute sagen, das gilt doch alles gar nicht mehr für uns. Das hat doch nichts mehr mit uns zu tun. Den Tempel gibt's nicht mehr, die Tempelgesetze gelten deshalb nicht mehr. Das hat doch nichts mehr mit uns zu tun, wo Jesus schon das perfekte Opfer ist. Wir müssen nichts mehr opfern. Und ich glaube, das stimmt. Wir haben wirklich diese Freiheit der Gnade. Gott hat uns Freiheit geschenkt, dass wir nicht mehr opfern müssen. Wir müssen keine Stiere mehr hier in die Gemeinde reintreiben und das Blut auf einem Altar verbrennen. Ich bin ziemlich froh drum. Aber immer wieder denke ich mir, Gott ist der gleiche, damals und heute. Gottes Wesen hat sich nicht verändert. Und deshalb sind wir keine Christen, die nur das Neue Testament lesen und die nur lesen, wie Gott im Neuen Testament sich offenbart hat, sondern wir lesen die ganze Bibel. Und Gottes Wesen von Anfang an, von der Schöpfung bis heute, verändert sich nicht. Dieser Wesenszug Gottes, was ihm wichtig ist, was er auch uns sagt, was für dich und mich wichtig ist. Die Gesetze, die jüdischen Gelehrten haben die Gesetze nicht als eine Beschränkung erlebt, sondern die haben das als Leitlinie zum Leben erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, wie Juden um die Tora rumtanzen, die Tora feiern, diese Gesetzestexte feiern, weil sie sagen, da steckt das ganze Leben für uns drin. Gott hat uns sich offenbart und uns gezeigt, wie ein gelingendes Leben mit ihm passiert. Und ich glaube, wir sollten als Christen lernen, dass wir keine Missachtung gegen alte Gesetzestexte haben, sondern dass wir rauslesen, was ist Gottes Wesen da drin? Was ist seine Hauptaussage? Was will er rüberbringen? Was will er in uns da drin bewegen? Malachi 3, Vers 6, wir haben vorher 8 bis 11, glaube ich, gelesen. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert, aber ihr habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau solche Betrüger wie euer Stammvater Jakob. Der Malachi haut ganz schön rein. Wie geht's um den ersten Part? Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Gott ist gleich geblieben, aus dem Alten Testament ins Neue Testament hinein. Und wir können bei ihm lernen, was ihm wichtig ist. Und wenn Gott den Israeliten beigebracht hat zu sagen, hey, ehrt mich mit dem Vertrauen, dass ihr das Erste, was ihr bekommt, dass ihr es erstmal mir opfert, ohne zu wissen, was danach passiert. Ich glaube, daraus können wir was lernen für unser Leben. Und lass uns Gott testen, lass ihn ausprobieren, ob er es nur zulässt, dass nachher deine Kälte überläuft, dass deine Scheunen plötzlich voll sind, dass er nicht den Fresser bedroht, der immer versucht, dir was zu rauben. Lass uns Gott testen, ob er es nicht macht. Ich möchte enden mit einer schönen Geschichte aus 2. Mose 13. In 2. Mose 13 wird der Mose gefragt, was sollen wir denn tun? Was sollen wir denn unseren Kindern erzählen, warum wir diese Erstlingsgabe geben? Und die Antwort ist, wenn eure Kinder euch in Zukunft fragen, was dieser Brauch bedeutet, dann antwortet ihnen, der Herr hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt, wo wir als Sklaven lebten. Als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns gehen zu lassen, tötete der Herr in Ägypten alle ältesten Söhne und alle männlichen erstgeborenen Tiere. Darum bringen wir dem Herrn alle männlichen erstgeborenen Tiere zum Opfer dar und lösen unsere ältesten Söhne durch ein anderes Opfer aus. Diese Erstlingsgabe ist eine Erinnerung an Ägypten. Eine Erinnerung daran, dass Gott ihnen gesagt hat, hey, nehmt das Blut von dem Lamm und tut jede Türe an 3 Stellen markieren. Und wenn ihr euch diesen Text anguckt, dann werdet ihr merken, was sie gemacht haben mit dem Blut von dem Lamm, die Israeliten, sie haben ein Kreuz auf ihre Türe gemalt. Was für ein schönes Beispiel für das, was wir jetzt in Jesus erleben. Hey, das blutige Kreuz hat die israelischen erstgeborenen Söhne bewahrt, dass sie sterben mussten unter dieser Plage, die ganz Ägypten getroffen hat. Wenn meine Kinder mich fragen, warum der Sonntag bei uns in der Familie heilig ist, warum wir 10% unseres Einkommens an die Gemeinde opfern, dann möchte ich Ihnen erzählen, dass ich früher mal ein Gefangener war, dass ich früher mal Sklave war, dass ich mal jemand war, der Sklave von Sünde und von Schuld war. Und dann kam Jesus in mein Leben. Dann hat er als Erstling mich freigewaschen von aller Schuld und Sünde. Dann hat er es gemacht, dass ich frei bin von all den Dingen, die mich eigentlich gefangen halten sollen. Und ich möchte Gott dadurch ehren, dass ich das Erste und das Beste in meinem Leben Gott schenke, weil er so viel für mich getan hat. Ich will Ihnen erzählen, dass Gott mich befreit hat und dass es da Gott seinen Erstgeborenen für mich ans Kreuz halt nageln ließ. Ich möchte euch herausfordern, probiert's aus, ob Gott nicht der gleiche ist wie damals im Alten Testament. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr mit eurer Zeit, eurem Geld, euren Sorgen, euren Themen, wo ihr merkt, das nimmt so viel Platz in eurem Leben ein, wenn ihr das Gott an erster Stelle gebt und ihm opfert und sagt, Gott, ich leg's dir hier hin, ob er nicht derjenige ist, der nachher euch den Rest segnet, ob er nicht den Fresser bedroht, ob er nicht eure Scheunen überlaufen lässt. Ich glaube, dass das kein Wohlstandsevangelium ist. Und ich glaube, es gibt immer noch Zeiten, wo wir auch finanziell herausgefordert sind. Aber es ist ein Prinzip Gottes, das sich durch so viele tausend Jahre Bibel zieht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder darauf ausrichten, so, was ist Gottes Wesen da drin? Gottes Wesen ist, wenn ihr mir beim Ersten vertraut, segne ich euch den Rest. Lass uns aufstehen und in die Lobpreiszeit gehen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, du kennst uns, Du kennst unsere Herzen. Du weißt, was uns so wichtig ist in unserem Leben. Du weißt, was an erster Stelle unseres Lebens steht, Herr. Und wir sagen so oft, du sollst sein. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du in mein Leben immer wieder neu hineinsprichst und mir die Dinge zeigst, die mir so wichtig sind. Dass ich sie immer wieder dir hinlege, immer wieder dir opfer, in dem Wissen, dass du mich dann segnest. In dem Wissen, dass du es bist, der ja sich auch so großzügig mir gegenüber zeigt. Du bist nicht einfach jemand, der nur was von mir erwartet, sondern du hast deinen erstgeborenen Sohn für mich gegeben. Du hast mich aus Ägypten rausgeführt. Du hast mich aus Schuld und Sünde befreit, aus Sklaverei befreit, Herr. Und Herr, das möchte ich immer wieder feiern. Und mein Leben soll das ausdrücken, dass du ein Gott bist, der mich aus Sklaverei befreit hat und in große Freiheit und Gnade reingeführt hat. Und deshalb möchte ich mich nicht an Dinge hängen, die dir im Weg stehen. Ich wünsche mir, dass alle Götzen aus meinem Leben verschwinden und ich immer wieder neu erkenne, ja, dass die Dinge, die dir wichtig sind, dass sie auch mir wichtig sind. Und Dinge, die zwischen uns stehen, die möchte ich dir opfern, Herr. Herr, wir beten jetzt, ich bete jetzt für diese Lobpreiszeit, dass du uns Dinge wirklich zeigen darfst in unserem Leben. Dass du hineinsprichst, wo du deine Hand bewegen willst. Komm, Heiliger Geist, tu du dein Werk in unseren Herzen. Zeig uns die Dinge, wo Geld uns wichtig geworden ist, wo wir unser Vertrauen nicht auf dich setzen, wo unser Glaube irgendwie Grenzen hat. Zeig uns die Dinge auf und führe uns da zu einer Buße und einer Umkehr. In deinem Namen. Amen.